schon. Und zwar wäre ich gerne die Oprah Winfrey des Alpinismus. Weil ich habe gerne Menschen bei mir im Bus, die sich auch wirklich öffnen oder die auch mal herkommen, wenn sie irgendwie größere emotionale Themen vielleicht auch haben. Und bei mir darf gerne, und es wird auch regelmäßig geweint, weil es halt einfach natürlich im Bergsport auch schnell um Verlust und Tod geht. Ja, da muss ich jetzt wahrscheinlich natürlich schon den Worst Case erzählen. Und sind das bewusst auch ohne Seil geklettert, einfach weil wir wussten, dass wir das können. Und dann kam ein Stein und hat sie getroffen und sie ist tödlich abgestürzt. Irgendwann, wenn man dann genug hat, wenn man irgendwo hingeflogen ist und eine schöne Wiese findet oben, dass man da dann einlandet und bivakiert und am nächsten Tag wieder weiterfliegt. Das wäre so mein Traum, ja.
In meinem Podcast Alpengeflüster unterhalte ich mich mit anderen Content-Creatern über deren Kanäle und die gemeinsame Begeisterung für Bergsport. Höre dem Alpengeflüster zu und erfahre mehr über die Menschen hinter seinem Kanal. Wie alles begann, was seine Herausforderungen sind, was waren seine größten Highlights und vor allem, wo geht die ganze Reise noch hin? Viel Spaß beim Alpengeflüster! Okay, Erika, herzlichen Dank, dass du hier beim Alpengeflüster mit dabei bist. Und wenn wir gleich mal loslegen wollen, würde es mich und wahrscheinlich die Zuhörer auch mal interessieren, wie die Entstehung deines Podcasts Uli Gunde zustande gekommen ist.
Mhm. Schön, danke, dass du nicht fragst, woher der Name kommt. Das freut mich jetzt sehr. Der Podcast ist ganz spontan entstanden. Ich habe schon seit 2010 diesen Blog und auch damit natürlich diese ganzen Social-Media-Kanäle und habe 2019 mit Fräulein draußen, mit Katrin Heckmann, hatte ich irgendwie ein bisschen hin und her gequatscht, weil sie ursprünglich die Idee hatte, einen Podcast zu gründen. Und ich fand die Idee irgendwie ganz cool, weil ich eh so ein bisschen im Filmbusiness war, sprich ich konnte so ein bisschen Audio, aber ich fand eigentlich die Kombination aus Audio und visuell eigentlich immer irgendwie zu viel und das war eigentlich die perfekte Kombi. Die Katrin hat dann letztendlich zurückgezogen und ich habe das dann weitergedacht und habe mein eigenes Ding einfach mal ausprobiert und seitdem nicht mehr aufgehört.
Okay, gut. Hast du eine gewisse Vision, die du mit dem Podcast verfolgst?
Ähä, inzwischen schon, also seit 1-2 Jahren schon, und zwar wäre ich gerne die Oprah Winfrey des Alpinismus. So steht es auch in meinem Media Kit drin. Das heißt, ich würde gerne Menschen, also ich habe gerne Menschen bei mir im Bus, die sich auch wirklich öffnen oder die auch mal herkommen, wenn sie irgendwie größere emotionale Themen vielleicht auch haben. Und bei mir darf gerne, und es wird auch regelmäßig geweint, weil es halt einfach natürlich im Bergsport auch schnell um Verlust und Tod geht. Aber es wird auch ganz viel gelacht. Und so geht es ganz viel um Emotionen.
Sehr schön. Gefällt mir. Wenn wir vor allem jetzt in das Thema mehr gehen, so Einflüsse und Motivation. Wenn wir mal früh anfangen, so deine ersten Erfahrungen im Bergsport, was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, so einen Weg einzuschlagen?
Das ist so eine bisschen verwaschene Geschichte, weil ich das gar nicht weiß, ob das wirklich so alles war. Aber ich erinnere mich, dass ich irgendwie als Kind einmal ein Foto gesehen habe von einer Frau, die im alpinen Gelände, also Mixed-Gelände, sprich im Schnee und Fels, Eis und Fels, im Vorstieg unterwegs war. Also das ist für mich eigentlich die absolute Königsdisziplin, dass also mit Steigeisen, mit Eisgeräten, irgendwo hoch am Berg, im Schnee, im Eis unterwegs zu sein und dann auch noch im Vorstieg und dann auch noch als Frau. Und das war für mich irgendwie die absolute Faszination, weil und gleichzeitig habe ich irgendwie gewusst, ich war vollkommen überzeugt, dass ich das niemals kann, weil ich habe Höhenangst. Und überhaupt wurde mir, glaube ich, auch ein bisschen beigebracht, dass man Angst hat. Und das habe ich halt auch geglaubt. Und dann habe ich mich aber irgendwie nicht ganz abbringen lassen. Ich hatte irgendwie diese Faszination und diesen Traum. Und ich habe dann ganz Schritt für Schritt, ganz, ganz langsam mich daran rangearbeitet. Ich habe nie gedacht, dass ich jemals dahin kommen würde. Und habe ganz zu Anfang hier im Allgäu im roter Wanderführer rote Touren und dann irgendwann sogar schwarze Touren unternommen. Und das war für mich das war immer mit riesen Überwindung und Nervosität verbunden. Und irgendwie habe ich mich da Schritt und Schritt hingearbeitet. Und am Ende gab es dieses Foto von mir. Also da war ich dann im Vorstieg, im Winter, da lag überall Schnee, ich war im Fels unterwegs, es war Fels, Eis, Schnee, Misch. Und ich war da im Vorstieg und ich habe das in dem Moment gar nicht so groß realisiert, dass ich da jetzt halt gerade im Vorstieg unterwegs bin. Aber ich habe dann irgendwann dieses Foto gesehen, das mein jetziger Mann von mir damals aufgenommen hat. Und dann war es irgendwie ein ganz großer Moment, weil ich irgendwie immer davon überzeugt war, das nicht zu können. Und dann habe ich es irgendwie doch erreicht.
Dann sind wir auch bei dem anderen Punkt. War das diese Person, die dich dann so besonders beeinflusst und inspiriert hat? Oder gibt es noch andere Personen, die deine Perspektive zum Bergsport verändert haben oder beeinflusst haben?
Das ist eine gute Frage. Meines Wissens gab es eigentlich keine Vorbilder. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das war natürlich auch noch zu einer Zeit, wo es Instagram und Co. noch gar nicht so sehr gab. Und ich musste mich nicht mit einem David Lama oder einem, was weiß ich, Kammerlander unten vergleichen. Das waren Männer, das waren viel stärkere Alpinisten, die haben das auch auf eine ganz andere Art alles betrieben. Und ich glaube nicht, dass es, also ja, später kam dann irgendwann dieses Frauen-Expert-Kader dazu. Da gab es dann tatsächlich schon mal Frauen, die auch wirklich hochalpin unterwegs waren. Es gab dann auch irgendwie, ja klar, so Leute wie Ines Papert oder Caro Nord oder so. Aber die waren alle von einem anderen Stern. Das war alles viel schwieriger als das, was ich da irgendwie so gemacht habe. Von dem her gab es eigentlich für mich nicht wirklich Vorbilder. Nee.
Wenn du nochmal so auf deine ganze Tour zurückblickst und wenn du dir so mal überlegst, dann gibt es da irgendeinen entscheidenden Moment oder ein Schlüsselerlebnis, was dich so richtig in deiner Leidenschaft zum Bergsport vertieft hat, wo du wirklich gesagt hast, das habe ich jetzt gemacht und so, boah krass, und jetzt geht's ab mit Bergsport, jetzt hat es mich richtig gekickt.
Oh krass, spannende Frage. Es war genau andersrum. Also es gab so ein paar Schlüsselmomente, wo ich realisiert habe, dass dieses Bergsteigen irgendwie, dass da irgendwas bei mir anders ist. Also zum Beispiel gibt es diesen Moment in der westlichen Zinne-Nordwand, glaube ich, oder große Zinne-Nordwand. Da war ich ja in Wechselführung unterwegs, auch mit meinem jetzigen Mann. Und ich habe mich da recht hoch gefürchtet. Also ich habe immer Seillängen gezählt und habe überlegt, wie lang es noch ist und wie lange muss ich jetzt irgendwie da noch fürchten muss. Und der große Moment, die große Zufriedenheit, dieses pure Glück, das war dann eigentlich immer erst oben am Gipfel oder idealerweise sogar erst unten am Auto. Und mein Mann kam danach, also ich bin die Seillänge vorgestiegen und er kam nach und hat es gefeiert. Also der fand es total geil, da zu sein. Und ich habe in dem Moment das erste Mal realisiert, krass, es gibt andere Leute, die sich hier richtig wohlfühlen, die machen das, die genießen das währenddessen. Und das war für mich komplett neu. Und es gab dann noch so zwei, drei andere Momente, wo ich auch realisiert habe, ja, ich kann das schon, ich komme da schon durch, aber es ist eigentlich irgendwie ist es bei mir scheinbar anders als bei vielen anderen. Die anderen, die genießen das währenddessen. Und das war mir total neu, weil ich bin aufgewachsen. Das erste große Hobby, das ich angefangen habe, war Bergsteigen oder Klettern und Alpinklettern. Und was ich bei den anderen beobachtet habe, habe ich dann erst später beim Gleitschirmfliegen entdeckt. Dass man wirklich zusteigt und hofft, dass die Bedingungen gut sind und dass man wirklich Bock hat zu fliegen und das jetzt wirklich zu machen. Und beim Bergsteigen war es eigentlich oft so, dass ich insgeheim schon ein bisschen gehofft habe, dass vielleicht hoffentlich die Wand jetzt nass ist oder irgendwas dagegen spricht. Und jetzt beim Gleitschirmfliegen habe ich das schon so, dass ich mich wirklich auch freue und mich auch ärgere, wenn es dann nicht klappt.
Ah, cool. Aber wenn ich mich jetzt gerade erinnere, hast du gesagt, du hast Höhenangst. Wie vereint man das mit Gleitschirmfliegen?
Ja, wie vereint man das mit Klettern? Also man kann das hintrainieren auf jeden Fall. Man kann sich da langsam exponieren und das ist eine klassische Konfrontationsangst. Also man kann sich da ohne weiteres langsam hintrainieren. Inzwischen habe ich auch realisiert, dass ich nicht per se direkt abstürze, wenn ich irgendwo mich unwohl fühle. Und beim Gleitschirmfliegen ist es eigentlich sogar viel leichter als beim Bergsteigen, weil ich glaube, ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe die Vermutung, dass der Körper das dann nicht mehr zuordnen kann. Also wenn man erstmal fliegt, dann ist es nicht mehr diese Angst vor dem Abstürzen. Ich habe natürlich weiterhin die Angst vor dem Kontrollverlust, dass irgendwas mit meinem Schirm passiert, dass ich irgendwie in eine große Rotation gerate und mir gern dann die Lichter ausgehen oder so. Und es gibt schon auch den Moment, wo man, wenn man sehr hoch ist, also wenn man wirklich deutlich über allen Gipfeln ist, wenn man so wirklich über alles bis an den Horizont schaut, dann gibt es bei mir schon manchmal diesen Moment, wo ich dann realisiere, so, boah, jetzt hänge ich hier gerade an so einem Zeltstoff mit irgendwie so und so viel Leinen, die sind super dünn. Das ist jetzt unangenehm.
Boah, ja, ich meine, ja. Ich sehe sie ja immer oben fliegen und für mich ist es auch so ein Zwiespalt zwischen, oh, will ich unbedingt machen und ich habe die Hosen voll bis oben hin, weil genau das, was du gerade gesagt hast, diesen Kontrollverlust, das ist wie Tauchen bei mir, also Tauchen und Gleitschirmfliegen, also wenn ich da oben hänge und es ist irgendwas, ich kann nicht einfach aufstehen und sagen, okay, das war's jetzt, sondern du musst halt abwarten, ob es gut geht, genau, also boah, heftig, ja, aber mutig finde ich auch, also wenn du das von dir selber sagst, Höhenangst und du arbeitest dich dahin und gehst Gleitschirmfliegen, finde ich cool, also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn du jetzt nochmal dich an den Berg erinnerst und an deinen Bergsteigen und so, welche Eigenschaft würdest du dir denn selber geben, die da besonders zu tragen kommt?
Also spontan liegt mir irgendwie sowas auf der Zunge wie so ein Goldfischgedächtnis.
Ja, okay.
Also dass man irgendwie immer wieder vergisst, wie mühsam Dinge waren oder wie gruselig und man es dann doch irgendwie immer wieder gemacht hat. Ja, weil ich war jetzt nie irgendwie besonders schnell, ich war jetzt auch nicht besonders stark oder irgendwie mental stark oder so. Ich hatte vielleicht ein Händchen dafür, irgendwie mir schöne Berge rauszusuchen, auf die ich dann wirklich so Lust hatte, dass ich das auch dann übertragen, also es klingt jetzt, ich hatte schon auch Spaß beim Bergsteigen, aber es gab schon auch sehr, sehr lange Touren, wo wir viele, viele, viele Stunden unterwegs waren und das, glaube ich, weniger schön gewesen wäre, wenn ich nicht wusste, dass ich diese Tour wirklich machen wollte. Also es gab einfach Touren, wo wir, also jetzt gerade zum Beispiel, was weiß ich, Teufelsgrat am Mont Blanc oder mal ein Jubiläumsgrat in einem Tag mit dem Gleitschirm, das wäre, glaube ich, übler gewesen, wenn das mein Mann damals ausgesucht hätte.
Ich sehe es ähnlich, weil ich glaube, der Bergsport an sich ist, es ist nicht immer schön, weil man, es ist anstrengend, einen Berg hochzugehen. Dann gibt es halt Stellen, wo man wirklich fetten Respekt hat, wo man weiß, wenn da jetzt was schief läuft, dann könnte es das letzte Mal gewesen sein, dass ich da war. Nur wenn wir alle, glaube ich, am Gipfel oben ankommen und diese Ferne sehen, die Weite sehen, und das Ziel erreicht haben, dann stellt sich so ein unwahrscheinliches Glücksgefühl ein. Und deswegen gehen wir immer wieder durch diese Strapazen durch und stellen uns immer wieder dieser Angst und dieser Furcht, um dieses Hoch, dieses Glücksgefühl zu bekommen und zu erfahren. Und das ist vielleicht auch so ein gewisser Antrieb, der uns Bergsteigern in jeder Form irgendwie antreibt, die Strapazen doch wieder zu machen.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich vielschichtiger, als man meint. Also ich glaube, bei mir haben da sicher auch einige Glaubenssätze mit reingespielt. Und ich glaube, ja, es ist immer interessant, warum Leute in die Berge gehen und warum sie es immer wieder machen. Also da wäre ich manchmal gerne Psychologe, weil das ist, glaube ich, ziemlich, das geht ziemlich tief.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Wenn du mal in dein Umfeld schaust und dir überlegst, mit wem du unbedingt mal eine Tour machen möchtest und warum gerade diese Person, auch wenn sie jetzt mal nichts mit Bergsport zu tun hat. Ich glaube, du hast viele in deinem Umfeld, die haben viel mit Bergsport zu tun, bist mit vielen Leuten schon gegangen, aber überleg dir mal eine Person in deinem Umfeld, mit der du unbedingt mal eine Tour machen möchtest und warum gerade diese.
Ja, das fällt mir standardmäßig natürlich die Raffaela Haug ein, auch Ex-Bettkader, Ex-Mitglied und inzwischen Bergführerin und sie kommt aus dem Allgäu, wir kennen uns saugut, wir haben auch viel schon zusammen unternommen, aber irgendwie schaffen wir es immer wieder nicht, dann doch zusammen auf Tour zu gehen. Und wir hatten letztes Jahr das Finsteraarhorn geplant, endlich mal noch, das war immer so mein Traumberg, den habe ich mir nie erfüllt, dann habe ich mir das Kreuzband gerissen, dann war es mit Skitouren erstmal Schluss und ich hatte das ja auch schon oft versucht und letztes Jahr haben wir es eben wieder ausgemacht gehabt und am Ende habe ich wieder zurückgezogen und sprich, es gab schon wieder keine Tour gemeinsam mit der Raffaela und ja, ich möchte irgendwann mit der Raffaela auf Tour gehen.
Ja, siehste, cool. Vielleicht hört sie es ja und dann sagt sie, okay, jetzt packen wir es.
Ja, ja.
Und wenn wir mal einen Schritt weiter gehen, wenn du die Wahl hättest, welche berühmte Persönlichkeit, ob die jetzt vergangen ist oder ob es die noch gibt, mit wem würdest du da mal eine Bergtour machen?
Ja. Also ich will eigentlich nicht mit ihm eine Bergtour machen, aber so den Hermann Buhl, den fände ich schon mal interessant, weil der, glaube ich, ein ziemlich wilder Hund war. Also der muss schon richtig hart gewesen sein, also hart drauf, hart im Nehmen, mit dem Fahrrad zum Badile zu fahren, dann da irgendwie durchzusteigen und mit dem Fahrrad wieder heimzufahren und so müde zu sein, weil man und dass man dann in den Graben reinfällt, aber eigentlich zur Arbeit muss. Weil mit dem würde ich mich schon ganz gern mal unterhalten, glaube ich. Und vielleicht ein Bonatti auch bei ihm oder auch de Cassin, keine Ahnung. Ich meine, all diese Leute von damals, da fragt man sich schon manchmal so, hey, wolltet ihr eigentlich sterben oder habt ihr es schon versucht zu vermeiden? Also die Frage würde ich gerne mal stellen, ja.
Cool, ja, das stimmt schon. Also was die so umgetrieben hat und wie die selber dann am Berg waren, das wäre mal interessant gewesen.
Ja.
Okay, gehen wir mal auf deinen Podcast ein, so die Gunde. Kannst du mal von dir aus selber sagen, was unterscheidet denn deinen Podcast zu anderen Bergsport-Podcasts?
Ich bin eine Frau, muss ich jetzt mal provokant so sagen.
Ja.
Nein, ich denke, der Hauptunterschied ist, dass es halt sehr, sehr persönlich und sehr emotional ist und dass ich extremes Augenmerk darauf lege, möglichst oder eigentlich gar nichts von mir zu erzählen und wirklich nur Fragen zu stellen und auch den Raum zu lassen, dass Leute nachdenken und dann nochmal ansetzen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu vielen anderen Podcasts. Und noch dazu habe ich schon meine Fragen. Ich bereite mich immer bestens darauf vor, das ist auch mein Anspruch, dass ich idealerweise alles gelesen und gehört habe, was es von dieser Person gibt. Und trotzdem lasse ich es fließen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Unterschied, dass ich nicht unbedingt meine Fragen durchboxen muss, sondern ich gerne auch bereit bin, vollkommen abzuschweifen, gemeinsam mit meinem Gast.
Ja, und dann sind wir auch bei dem nächsten Punkt, was viele Zuhörer gar nicht wissen. Die hören ja immer nur den Podcast. Aber wie aufwendig ist es denn, so einen Podcast zu produzieren und wie gehst du dabei vor?
Ja, knifflige Frage. Also ich habe es mir natürlich auch besonders reingestellt, muss ich schon sagen. Also ich habe gleich die ersten 2-3 Male gemerkt, dass das eigentlich unangenehm ist, in den Wohnzimmern meiner Gäste zu sitzen. Und deswegen war es mir eigentlich ganz wichtig, eine ganz geschützte Gesprächsatmosphäre aufzubauen. Und dann war irgendwie total klar, ja, da brauche ich jetzt einen Bus und dann muss ich mir den ausbauen. Und dann habe ich da mein rollendes Studio. Und habe da natürlich auch gewaltig Geld in die Hand genommen, ohne groß drüber nachzudenken und habe mir den halt mal eben ausgebaut, ohne auch darüber nachgedacht zu haben. Und der steht da seit 2019 und der fährt ein und frei und der hat sich extrem bewährt, weil die Leute da, also ja, inzwischen freuen die sich auch, wenn sie in diesen Bus reinkommen. Und es ist natürlich für die auch sehr, sehr angenehm, weil ich zu ihnen komme, also ich komme stets zu meinen Gästen. Dann gibt es halt Kaffee in meinem Bus oder Tee und dann unterhalten wir uns da, wie lange es halt dauert. Und das bedeutet aber natürlich für mich einen brutalen Aufwand, weil ich dann natürlich auch nach Südtirol oder ja in die hinterste Schweiz fahre. Also ich versuche natürlich, das immer zu verbinden mit mehreren Gästen. Einerseits, dass es sich finanziell lohnt, aber auch aus ökologischen Gründen. Und dann war es das aber noch nicht. Also früher habe ich meinen Podcast selber geschnitten. Nachdem ich jetzt auch noch einen zweiten Podcast für die Region Allgäu jetzt habe, ist mir das dann einfach irgendwie ein bisschen zu viel Erika geworden. Also wenn man sich dann ständig sowohl im Podcast als auch noch beim Schneiden dann auch noch hört. Das war mir dann irgendwie echt ein bisschen zu viel. Und dann habe ich das outgesourced an einen super guten Tonmeister, der aber natürlich auch Geld kostet. Also der ist so gut, dass er dann halt auch mehrere hundert Euro pro Folge kostet. Also ich habe da schon Ausgaben, die nicht nötig wären an sich. Ich meine, ich könnte das natürlich theoretisch auch übers Internet aufnehmen, aber es wird nie das Gleiche sein. Es ist einfach eine ganz andere Kiste, wenn du mit jemandem zusammen 1:1 mit 1,5 Meter Abstand in einem Bus sitzt. Und
absolut.
So, und das ist mein Anspruch. Und solange sich das trägt, also ich meine, anfangs hat sich's lang getragen. Also ich hatte keine Unkosten, aber ich musste natürlich trotzdem irgendwie nebenher arbeiten. Und das ist dann irgendwo auch schon der Moment, wo man sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Ich könnte das auch einfach lassen mit diesem Podcast und habe mehr Freizeit. Und das ist ja eigentlich immer mein Ziel gewesen, dass ich einfach möglichst viel Freizeit habe. Und inzwischen hat sich's aber schön gedreht, dass ich auf mehreren Säulen stehe. Ich habe einerseits eine Community, die tatsächlich bereit ist, dafür zu bezahlen. Und da gibt es einfach mehrere hundert Leute, die regelmäßig da ein Abo abgeschlossen haben, wo regelmäßig Geld reinkommt, was mir natürlich eine Wahnsinnsplanungssicherheit gibt. Noch dazu gibt es auch noch Leute, die einfach so hin und wieder spenden. Und dann gibt es noch Werbekunden, die mit mir teilweise langfristig und teilweise einmalig zusammenarbeiten. Und so finanziert sich das Ding inzwischen tatsächlich so, dass ich auch zu einem guten Teil davon leben kann, ja.
Also wenn man seine Passion dann so verbinden kann, vor allem, dass du dann auch überall hinfährst. Also das ist ja wirklich ein Riesenaufwand. Dann kannst du das ja gut verbinden noch, vielleicht mit einer Bergtour oder so.
Nein. Also das ist einfach, das habe ich jetzt auch für mich so realisieren dürfen, dass ich das nicht kann. Ich kann nicht zwei Sachen auf einmal. Wenn ich zu einem Podcast fahre, dann bin ich beim Podcast. Und es ist eigentlich total schade, dass ich das nicht verbinden kann. Aber meistens wartet dann irgendwie schon der nächste Termin oder. Und es ist auch so, dass mich diese Termine, die strengen mich total an. Also ich bin da natürlich vollkommen präsent über 2, 3, 4 Stunden. Also normalerweise dauert so ein Treffen 3 Stunden. Und danach muss ich schlafen. Also ich, ja, das ist einfach, ich versuche da so sehr bei dem anderen zu sein oder bei der anderen, dass ich danach eh nichts mehr machen kann.
Absolut. Ja, ich kenne es von meiner Arbeit her. Also wir sagen in der Arbeit auch immer, im Kontakt zu sein, das ist wichtig. Und das machst du ja hervorragend, indem du ja deinen Bus bereitstellst und dort, wie du schon gesagt hast, auf einen Meter dort sitzt. Und da bist du halt im Vollkontakt mit der Person. Du hast die Körpersprache, du hast die Stimme direkt da. Du hast nicht diese digitale Wand, die wir jetzt haben hier in 2D, sondern in 3D. Du spürst die Emotionen, du bist im Gefühl voll da. Und da hast du eine ganz andere Qualität auch. Und natürlich nimmt es dich auch energetisch mit. Also das kann ich nachfühlen. Ja,
ja, genau. Und dann verbinde ich es lieber dann noch mit weiteren Podcasts am nächsten Tag. Also ich habe es auch manchmal so gemacht, dass man zwei an einem Tag hat, aber das ist halt dann super anstrengend. Aber ja, also sowas geht schon. Aber dann hinten dran noch eine Bergtour zu hängen oder so, das, weiß nicht, geht sich irgendwie komischerweise nie aus.
Okay, gut. Ja. Wäre ja was gewesen. Aber wie würde denn eigentlich so ein durchschnittlicher Tag am Berg bei dir aussehen, wenn du ihn machen könntest, so? Abgesehen jetzt vom Podcast, sondern einfach mal so ein Bergtag.
Ja, ein Bergtag ist für mich tatsächlich eben inzwischen nicht mehr beim Klettern, sondern mit dem Gleitschirm. Und inzwischen, also ein sehr, sehr perfekter Tag für mich. So ein Traumtag, der jetzt aber, also, ja. Ein Traumtag ist eigentlich tatsächlich inzwischen entweder morgens zum Sonnenaufgang schon mit dem Gleitschirm irgendwo oben gewesen zu sein und dann einfach gemütlich runterfliegen oder jetzt momentan idealerweise jetzt gerade in meiner Phase gerne so um 11, 12 oben an einem Berg mit einer tollen abfallenden Wiese, mit Wind von vorn und kleine weiße Wölkchen am blauen Himmel. Kein oder nicht viel Wind oben in der Höhe und dann spielerisch starten und wie ein Vogel auftreten und irgendwann, wenn es nicht mehr höher geht, dann zum nächsten Berg fliegen und dort auch wieder aufdrehen und so weiter. Und idealerweise, aber das kann ich noch nicht, aber davon träume ich, irgendwann, wenn man dann genug hat, wenn man irgendwo hingeflogen ist und eine schöne Wiese findet oben, dass man da dann einlandet und bivakiert und am nächsten Tag wieder weiterfliegt. Das wäre so mein Traum. Ja.
Boah, cool, das hört sich cool an. Vor allem dann irgendwo oben nochmal landen und dann weiter. Oh, das ist echt schön.
Ja.
Ja. Cool. Aber hast du noch irgend so Rituale oder Gewohnheiten, wo du sagst, ich gehe jetzt am Berg, das hast du, da läuft irgendwas bei dir ab, so ein gewisser Ablauf, ein Ritual?
Es ist kein Ritual, aber ich versuche schon immer wieder mal voll im Jetzt zu sein und auch irgendwie, natürlich ist da immer eine Nervosität, egal ob beim Klettern oder beim Gleitschirmfliegen, aber dass man da irgendwie mal kurz Ruhe reinbringt. Also gerade beim Gleitschirmfliegen ist es halt super wichtig, Ruhe reinzubringen und dann einfach mal innezuhalten und einfach mal 2-3 Minuten einfach mal kurz nur auch nicht reden, sondern einfach nur gucken. Das finde ich schon schön. Ja.
Sehr schön. Ja, das bietet sich ja an, wenn man am Gleitschirm ist, wie ein Vogel fliegt, dass man da Ruhe gibt. Du hast ja jetzt schon viel erlebt in deinem Bergsportkarriere, sage ich mal. Und wenn jetzt jemand neu anfangen möchte mit dem Bergsport, welche Ratschläge würdest du ihm denn heute mitgeben?
Ja, zwei konträre Ratschläge, glaube ich. Für die einen ist einfach mal machen. Speziell für die Frauen. Es wird eh schon besser, aber als ich angefangen habe, da war das schon so, da hat man Frauen normalerweise nicht im Vorstieg gesehen, weil man das nicht macht oder weil das ja der andere viel besser kann oder viel stärker oder blablabla. So, einfach mal machen und einfach mal selber ausprobieren, aber halt in einem defensiven Rahmen. Und das ist der andere Rat, dass man sich Zeit lässt. Das ist einfach, ich meine, wir steigen super schnell hoch ein. Durch die Kletterhallen haben wir schnell viel Kraft, aber eben nicht die nötige Erfahrung, die es braucht, zum Beispiel in den Dolomiten oder auch im Bruch irgendwie sicher durchzukommen. Ja, da ist es einfach irgendwie defensiv bleiben und geduldig sein. Also natürlich wäre es geil, wenn man irgendwie gleich im ersten Jahr irgendwie so die ganz großen Ziele abhaken kann. Was weiß ich, was die Leute so von träumen. Aber da langsam anfangen. Und was ich zum Beispiel in Deutschland auch beobachte, das finde ich interessant. In der Schweiz ist es vollkommen normal, hin und wieder auch mal mit dem Bergführer loszugehen und irgendwie sich einen großen Traum einfach mit Bergführer oder mit Bergführerin zu erfüllen. Und das sehe ich in Deutschland überhaupt nicht. In Deutschland ist es total negativ konnotiert, wenn man mit Bergführer losgeht. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde irgendwie, ey, es spricht nichts dagegen, wenn man einen großen Traum hat, bevor man sich da irgendwie unwissend in Gefahr bringt, dann einfach jemanden zu nehmen, der das kann.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt auch gerade so überlegt, für meine Belange, ich würde zum Beispiel Watzmann-Ostwand, nicht ohne Bergführermann. Genau. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Würde ich nicht, weil ich würde sie mich momentan sowieso noch nicht trauen. Die kommt irgendwann mal. Das ist genau der Punkt, wo du sagst, langsam anfangen, weil ich habe gehört, da sind Dreierstellen mit drin, die man können muss. Und ja, da würde ich dann eher sagen, nee. Und ich weiß, dass die Routenführung halt schwer ist. So
Nein.
und dauernd. Wenn wir schon bei dem schwierigen Thema sind, dann würde ich eher nochmal sagen, so, wenn du deine letzten Touren mal zurückblickend schaust, was ist denn da so Überraschendes oder Unvorhergesehenes passiert, was dich da vielleicht geprägt hat oder was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da muss ich jetzt wahrscheinlich natürlich schon den Worst Case erzählen. Ich hatte für über 5 Jahre eine Tourenpartnerin, mit der ich immer mehr gewachsen bin. Also wir konnten beide schon klettern, wir sind aber dann immer mehr auch alpin zu zweit losgezogen, hatten immer eine super gute Zeit und waren 2020 gemeinsam am Schreckhorn und hatten das auch, also wir hatten eine pure Freude. Das waren super gute Bedingungen, das war ein geiler Sonnenaufgang, es war einfach alles nur perfekt. Wir waren auch schnell unterwegs, und sind das bewusst auch ohne Seil geklettert, einfach weil wir wussten, dass wir das können und dass es je schneller wir sind, desto auch sicherer ist. Und wir waren eigentlich gerade auf einer Schulter, bevor es dann wirklich so in die ganz großen, oder bevor es dann zum Gipfelaufschwung gegangen wäre. Und dann kam ein Stein und hat sie getroffen und sie ist tödlich abgestürzt. Und das ist die Kehrseite von dem, was wir hier machen. Und wir wissen das alle, also man hört das immer irgendwie so, ja, ja, es passiert so. Man hört es, es kommt auch manchmal, je länger man es macht, desto näher kommt es auch. Aber es trifft eigentlich normalerweise einen selber nicht, weil man ist ja selber immer so defensiv unterwegs und so vorsichtig. Und es passiert ja eigentlich normalerweise immer den anderen, bis zu dem Tag, wo es einen selber trifft. Und das war natürlich ein brutal einschneidendes Erlebnis. Ich habe danach aufgehört mit allem. Also ich war eigentlich auch seitdem nicht mehr so groß Bergsteigen. Ich war schon hin und wieder mal dort. Ich habe kürzlich auch, letztes Jahr habe ich einen Grundschaden an Ortkante nochmal gemacht und merke aber einfach immer wieder Fels und Gletscher drumherum, das will ich nicht mehr. Das ist einfach zu viel Risiko. Das ist für mich zu viel Risiko. Ich verstehe jeden, der das macht. Ich verstehe auch jeden, der noch weiterhin aufs Schreckhorn geht oder, keine Ahnung, sich irgendwie absichtlich oder unabsichtlich in Risikogefahrenzonen bringt. Aber ich will es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Und das hängt mir auch immer noch nach, natürlich.
Ja, ja. Das ist hart.
Ja.
Also vor allem zu sehen, dass genau das passiert.
Ja.
Kannst du für dich sagen, welche Lehren du daraus gezogen hast?
Naja, ich habe einige Lehren daraus gezogen, wie man mit Trauernden umgehen kann, wie man mit Trauer umgehen kann, was das mit Menschen macht. Und auf der anderen Seite gibt es keinen Bereich, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt anders machen. Ich würde jetzt vorher schon aufgehört haben mit Bergsteigen oder ich hätte damals sicher, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir das gut gemacht haben, dass es eine gute, für uns gute Entscheidung war, da ohne Seil zu klettern, weil wir das einfach vollkommen drauf hatten.
Aha.
Und wir hatten Wahnsinnsfreude da an diesem Fels auch. Ja, ich würde nichts anders machen. Ich würde es genau so wieder machen. Und ich behalte einfach die Lena jetzt seit den 3 Jahren einfach vollkommen positiv im Herzen und die Zeit, die wir zusammen hatten. Ich bin unheimlich dankbar für die Zeit, die wir hatten, wie wir gemeinsam im Abenteuer erlebt haben und da gleich stark irgendwie durch große Wände geklettert sind. Das fand ich einfach, das war sehr, sehr schön und ich bin dankbar dafür.
Ich glaube, das ist genau die richtige Einstellung dazu, die schönen Momente mitzunehmen. Und wie du auch anfangs gesagt hast, wir verdrängen das gerne, dass Bergsport tödlich sein kann. Und das ist ein Beispiel dafür, wie schnell es gehen kann. Aber auch wenn man sich 100% sicher fühlt, dass dort immer etwas mitspielt, was wir nicht einschätzen können.
Ja.
Einfach.
Ja. Ja.
Gab es gleich danach oder immer noch so ein Moment, wo du sagst so, egal, jetzt ziehe ich es durch, ich mache weiter?
Ja, ich mache mit dem Gletscherfliegen weiter. Also das würde ich nicht sagen, dass das weniger riskant ist. Also das ist einfach, mir ist da noch nichts passiert. So, ich klopfe mal auf Holz, aber das ist... ich würde fast sagen, da hat man es fast noch ein bisschen weniger in der Hand und man sieht es nicht kommen. Also wenn da was passiert, also beim Klettern jetzt, gut, in dem Fall jetzt am Schreckhorn, das war ein einziger kleiner Stein, der von oben kam. Der hat einfach ganz genau getroffen. Aber jetzt oft beim Klettern ist es ja so, dass man es dann schon merkt, wenn man jetzt gerade in den Quatsch reinklettert oder wenn man jetzt langsam irgendwie nicht mehr auf der richtigen Linie ist oder wenn irgendwie, wenn man schon, keine Ahnung, oder auch wenn man ahnt, so, boah, jetzt sind wir irgendwie in ganz schön lawinösen Gelände unterwegs, dann kriegt man so eine Vorahnung. Und beim Gleitschirmfliegen kann es jederzeit passieren. Also es kann einfach jederzeit irgendwas sein und man ist plötzlich in einer Situation, in der man eigentlich nicht sein wollte. Und das geht halt auch sauschnell. Also es geht vor allem beim Start und beim Landen kann es halt natürlich, also ist es natürlich, ich meine, da ist man in Nähe von Dingen, die einem genau kollidieren könnten. Und die machen es ja gefährlich. Und also ja, ich mache auch das weiterhin, also von dem her, ja.
Okay, gut. Ja, das Risiko fliegt mit.
Ja,
okay.
Absolut.
Gut.
Ja.
Und gibt es da vielleicht auch in der Zukunft irgendein Projekt, was du mal angehen möchtest? Hast du irgendwas im Kopf?
Ja, eben, ich habe es vorher schon beschrieben. Ich möchte einfach, ich möchte noch besser Strecken fliegen können und ich möchte sicher oben einlanden können. Also einfach, um diesen Traum zu verwirklichen, einfach mal loszufliegen und nicht zu wissen, wo man heute Abend schläft und ja, einfach sich treiben lassen, auch ohne so ein Ergebnisdruck. Also, dass man jetzt irgendwie sagt, ich muss jetzt heute die und die Strecke oder den Berg oder irgendwas, sondern einfach nur los. Das ist ja, das haben wir beim Bergsteigen an sich nicht, weil es gibt das Ziel ist immer klar. Also wir wollen immer auf den Gipfel oder zumindest eben diese eine Tour klettern. Und beim Gleitschirmfliegen weißt du es nie. Du weißt nicht, was dich heute erwartet, wie die Bedingungen letztendlich sind, ob du irgendwo einen Fehler machst und dann irgendwie 10 Minuten später am Boden stehst, und, also im Talboden.
Ja.
Und das ist ganz schwer zu kalkulieren. Das ist super schwer, damit auch umzugehen, mit diesem Erwartungsdruck, wo du nie weißt, was heute kommt. Und was, ob du in 10 Minuten auf dem Boden stehst oder in 3 Stunden oder in 5. Und da möchte ich schon gerne auch noch ein bisschen entspannt. Und ich bin da jetzt nicht so unentspannt, aber es wär cool, da irgendwie noch mehr Leichtigkeit reinzubringen. Das fände ich schön. Ja.
Ja, ich glaube, Leichtigkeit kommt mit Erfahrung und mit Sicherheit dann.
Ja, genau. Ja.
Ja, ich stelle mir gerade, ich habe immer so ein Bild gerade im Kopf, wie man mit dem Gleitschirm von Gipfel zu Gipfel fliegt und dort einfach übernachtet und sich dann so hin und her fliegen. Also die Vorstellung allein macht es mir schon wieder spannend, aber wie gesagt, ich bin da so der Angsthase, was dieses Fliegen leider angeht. Vielleicht mache ich mal einen Tandemflug und dann kann ich mal weiter gucken.
Ja. Ja.
So, wenn du jetzt zum Beispiel mal plötzlich 5.000 Euro auf den Tisch gelegt bekommst, für welchen Bereich in deinem Bereich von Bergsport würdest du das jetzt investieren?
Ich habe alles. Ich habe einfach alles, was ich bräuchte. Natürlich könnte ich mir jetzt noch einen weiteren Gleitschirm kaufen, dann ist das Geld recht schnell weg. Momentan 5.000 Euro würde ich wahrscheinlich vielleicht sogar eher in richtig, also naja, da reichen 5.000 Euro nicht, aber in ein Rennrad investieren. Ich würde, nee, wenn dann, also wenn schon in dem Bereich, dann würde ich es in Seminare, also ins Lernen investieren. Also wenn ich das jetzt nicht für Ausrüstung hergeben muss, sondern auch ins Know-how stecken darf, dann würde ich da auf jeden Fall, ich meine, eine Gleitschirmreise kostet locker mal, ja, meist 1.000 Euro oder so. Und dann würde ich mir mal 5 Gleitschirmreisen reinstellen wahrscheinlich.
Ja, siehst du? Okay, gut. Ja. Auch schön. So, wir kommen langsam zum Abschluss vom Podcast. Und hier kommt die bekannte Frage, hast du denn 3 Kanäle, die du gerne mal hören würdest hier, die du zum Beispiel schätzt oder was du persönlich an denen gut findest, wo du sagst, das könnte vielleicht hier reinpassen?
Das wird schwierig, weil ich eigentlich nicht mehr auf Social Media unterwegs bin. Das kollidiert so ein bisschen mit meiner Arbeit. Also ich bin von der Arbeit her noch auf Social Media. Ich mache das auch irgendwie eine Art von gerne. Aber es hat sich so sehr verändert und früher war meine Marke oder das, was ich gemacht habe, war natürlich auch noch was ganz anderes. Ich habe da Leute wirklich auch inspirieren können. Ich meine, ich kann jetzt, also ich sehe schon, dass ich Frauen oder Leute generell inspiriere zum Gleitschirmfliegen, sehe ich jetzt bei dir irgendwie auch gerade so ein bisschen.
Ja.
Aber das ist, ich weiß nicht, ob es mich dafür noch braucht. Und früher beim Alpinklettern war es schon so. Ich meine, ich war eine der ersten Frauen, oder ich war überhaupt wahrscheinlich eher eine der wenigen Menschen, die da über so alpine Touren wirklich so emotional gesprochen haben oder geschrieben haben. Und es hat dann auch vor allem viele Frauen inspiriert, das auch mal auszuprobieren und wirklich selber auch mal einen Vorstieg zu probieren. Und inzwischen hat das nicht mehr so viel mit Inspiration, aber auch nicht so viel mit Kunst zu tun, weil alles irgendwie immer nur um irgendwelche Algorithmen geht oder ja, jetzt musst du Videos machen, früher musstest du Fotos machen, früher war das mal irgendwie Quadrat, jetzt ist es irgendwie dann was hochkant, dann ist es jetzt wieder quer. Ich weiß nicht, das ist, ich habe das Gefühl schon seit ein paar Jahren, dass das irgendwann bei mir, dass ich vielleicht auch irgendwann einfach zu alt dafür bin und dass es irgendwie für mich eine andere Plattform geben wird. Vielleicht mein Newsletter, also den Newsletter mache ich gerne, aber Kanäle, keine Ahnung. Ich meine, der Tobi Alpinefax, den hatte ich auch bei mir im Podcast, der hat ja auch aufgehört und eigentlich war das ein extrem konsequenter Schritt. Und ich habe immer wieder mal noch Kontakt mit ihm gehabt und ihm ging es zumindest vor einem Jahr noch sehr, sehr gut damit auch. Und das ist meine Inspiration. Von dem her kann ich, also das Einzige, wo ich wirklich sage, so, boah, hey, das sind einfach so gute Inhalte, aber das ist jetzt schon, also es ist halt Gleitschirm-Content, das ist der Paul Guschelbauer. Der ist vor ein paar Jahren mal mit einem Flugzeug, aber auch mit seinem Gleitschirm von Alaska nach Ushuaia geflogen. Also über viele, viele Etappen natürlich. Und jetzt gerade hat er ein super schönes Video veröffentlicht, wo er von Monaco, glaube ich, nach Trieste ist das, glaube ich. Also einmal den ganzen Alpenbogen in wenigen Tagen geflogen und gewandert ist. Und das ist schon richtig tolles. Also er macht einfach immer super gute Videos. Ich mag diese unaufgeregte, geerdete Art von ihm sehr. Und von dem her wäre das jetzt, das ist jemand, den ich empfehlen kann, ja.
Okay, gut. Ja. Immerhin, das ist gut. Ja. Danke für dein ehrliches Feedback. So, nun hast du die letzten Worte. Gibt es denn irgendetwas, was du den Zuhörern unbedingt noch mitgeben möchtest?
Ja, legt das Handy weg. Also, mein Gott, keine Ahnung. Seid mehr, also ich weiß nicht, das sind Ratschläge. Ich meine, jeder soll das so machen, wie er es will, aber ich merke, dass es mir zumindest nicht so gut tut, so viel am Handy oder generell am Bildschirm zu sein. Und dass man da ganz viele Tage irgendwie verpasst, weil man irgendwie in so einem Hamsterrad drin ist, das gar nicht Arbeit ist, sondern das irgendwie so ein Berieseln ist, anstatt dass wir selber wieder kreativ oder aktiv werden. Das wäre mein Wunsch, vielleicht ein bisschen mehr.
Okay. Dankeschön.
Gerne.